Und je näher man in so einer Beziehung drinsteckt, desto mehr trifft es einen, wenn so eine Beziehung, na sagen wir mal, wegbricht, beendet wird, zu einem Ende kommt, abstirbt oder so leise schleichend der Erosion anheimfällt und dann sich irgendwann aufgelöst hat. Das Dumme ist, je näher und je enger diese Beziehung ist, desto mehr trifft es einen und desto mehr schmerzt es einen, wenn diese Beziehung leidet oder dann irgendwann aufhört oder kaputt gegangen ist. Naja, je distanzierter die Beziehung war, desto unbedeutender war auch der Mensch, mit dem wir es da zu tun hatten. Ein harmloses Beispiel. Wenn du bei dem Lieblingsbäcker, wo du immer deine Brötchen holst, plötzlich nicht mehr die nette Verkäuferin siehst, die dir bis jetzt immer deine Brötchen verkauft hat und die so fröhlich gelacht hat, dann denkst du, nanu, ist die in Urlaub, was ist los? Vielleicht fragst du dann mal nach und dann hörst du irgendwann, ach, die arbeitet nicht mehr bei uns. Denkst du, schade. Aber dann verkauft dir eben jemand anders die Brötchen. Damit kommt man dann irgendwie klar. Das liegt daran, dass die Erwartungen an den Bäcker sich auf den Kauf von Brötchen und Brot beziehen. Solange das klappt, ist alles in Ordnung. Bei Menschen, die uns näher stehen, sind die Erwartungen an die Beziehung anders. Da erwarten wir mehr. Besonders, wenn es um Familie geht. Um Freunde, Eltern, die Kinder und natürlich ganz besonders den Ehepartner. Da haben wir ganz andere Erwartungen, da geht es ja nicht nur um warm und satt und um Dach über den Kopf, weil das kriegst du auch im Hotel oder in der Jugendherberge. Nein, Familie ist nochmal anders. Da geht es auch um Dinge wie Vertrauen, Annahme, Liebe natürlich, Vergebung, Ehrlichkeit, Respekt, Interesse aneinander haben, Hilfsbereitschaft, Opferbereitschaft, Verlässlichkeit, Humor wäre schön, zusammen weinen, zusammen lachen, Gemeinschaft haben, Zweifel durchstehen, Zweifel zulassen, Zweifel überwinden, stolz auf den anderen sein, gemeinsamen Spaß haben und so weiter und so weiter und so weiter. Zum Schluss, wir sind ein gutes Team. Wir sind eine tolle Familie. Das wäre super, oder? Ich weiß, mit diesen ganzen schönen Stichworten, die ich gerade geliefert habe, habe ich einen sehr anspruchsvollen Katalog an Erwartungen formuliert. Und ohne, dass wir das wirklich ausgesprochen haben, bin ich trotzdem überzeugt davon, dass wir diese wirklich hohen Erwartungen haben an unsere engsten Beziehungen in unserem Leben, in unserer Familie. Das wäre doch toll, wenn das alles klappen würde. Wir wünschen uns nun mal das Paradies auf Erden, oder? Wenn es gut läuft, erlebst du alle diese Dinge in deinen nächsten Beziehungen, auch in deiner Familie. Mit deinen Kindern, mit deinen Eltern. Natürlich machen wir auch hier und da Abstriche, weil wir wissen, dass im Leben nicht immer alles perfekt läuft. Es gibt mal Dürrezeiten, es gibt mal Durststrecken, manchmal knistert es auch im Gebälk, geschenkt. Aber was ist, wenn du merkst, Moment mal, das ist jetzt irgendwie doch mehr als bloß nur eine ganz normale Durststrecke. Wie steht es um die Enttäuschung, die einen wirklich dann im Markt trifft, wenn man denkt, boah, jetzt muss ich so langsam ganz anderen Tatsachen ins Auge sehen, das ist doch nicht so, wie ich gehofft habe. Das Dumme dran ist, du kannst das irgendwann nicht mehr umgehen, du kannst das nicht mehr ignorieren. Das klappt nicht. Eine Enttäuschung trifft dich dann immer wirklich tief im Innern. Das ist was ganz anderes als bei der Verkäuferin in der Bäckerei, die die Arbeitsstelle gewechselt hat. Davon wird man nicht persönlich verletzt. Jeder darf mal die Stelle wechseln, auch die Verkäuferin in der Bäckerei. Die Enttäuschungen jedoch, die uns zu schaffen machen, das sind Enttäuschungen, die sich auf andere Menschen in der nächsten Umgebung beziehen. da bist du wirklich betroffen, vielleicht fassungslos. Es muss gar nicht den Riesenkrach geben. Es reicht schon, wenn man sich so still und leise auseinandergelebt hat, wie man das immer so doof beschreibt. Und schlussendlich ist dann die Beziehung zu einem Menschen irgendwie zum Stillstand gekommen. Es passiert irgendwie nichts mehr. Wenn es dumm gelaufen ist, hat irgendwas die Beziehung vielleicht sogar aktiv zerstört oder vergiftet. Oder die Beziehung ist mit einem großen Knall zu Ende gegangen. Vielleicht sogar die Liebe zum Partner. Das sind dann die ganz harten Geschichten. Und in dem Moment ist die Enttäuschung da. Zum Beispiel bei dem Ehepartner. Warum bist du ausgerechnet so? Warum hast du das gemacht? Oder es ist die Enttäuschung über den langjährigen Freund. Oder die Enttäuschung über die Kinder, die sich so völlig anders entwickelt haben, als wir eigentlich gedacht und gehofft hatten. Und auf einmal stellst du fest, Mensch, ich komme mit den Eltern nicht mehr klar. Früher waren die eigentlich ganz umgänglich, aber jetzt sind die Eltern in einem schwierigen Alter. Kennt ihr das? Die Beobachtung macht man tatsächlich manchmal. Ja, und dann wird es schwierig, ne? Dann geht man sich auf den Weg, dann hat man sich nicht mehr so viel zu sagen. Ja, richtig ernst. Ist auch eine Enttäuschung, wenn einem das so entgleitet. Eine Enttäuschung ist nicht nur der Verlust einer wertvollen Beziehung, man empfindet das auch so ein bisschen als Verrat an dem Vertrauen, das man investiert hat. Und das ist dann sozusagen der Tiefpunkt, ja. Wut, Frustration, Enttäuschung, Schmerz, Trauer, Tränen. Man kann es leugnen, man kann es verdrängen, man kann es in sich reinfressen, man kann es an dem anderen austoben, man kann es rausbrüllen, man kann mit Tellern um sich werfen. Das hilft vielleicht im Moment, aber richtig auf Dauer hilft es auch nicht, oder? Also, was läuft in der Enttäuschung ab? Ich versuche es mal positiv auszudrücken. Positiv ausgedrückt ist eine Enttäuschung das Ende einer Täuschung, eine Enttäuschung. Man hat sich was vorgemacht, was nicht war. Und diese Täuschung hört auf. Selbst wenn es eine Wahrheit ist, die wir nicht wollen, selbst wenn es eine Wahrheit ist, vor der wir lieber weglaufen würden, eine Wahrheit, die wir unerträglich finden, die vielleicht auch verletzend ist, aber in dem Moment kommt die Wahrheit wirklich ans Tageslicht. Und wir fragen uns, gibt es aus dieser persönlichen Verletzung, Enttäuschung, aus der ohnmächtigen Wut, gibt es da eigentlich einen Ausweg? Was macht man damit? Ihr Lieben, ja, es gibt einen Ausweg. Aber ich würde euch wiederum was vormachen, wenn ich sagen würde, dass das ein leichter Weg ist, denn das ist es nicht. Ein Beispiel für eine tiefe Enttäuschung in der Bibel findet sich im Buch Ruth. Das ist eins von den ganz kleinen Büchern. Da gibt es diese Frau Noomi mit Namen. Sie hatte auf ein gutes Leben mit ihren beiden erwachsenen Söhnen im Ausland gehofft. Die hatten beide im Ausland geheiratet, sie war mitgezogen. Aber beide Söhne waren gestorben und ihre ganze Bitterkeit kommt heraus, als sie nach langer Zeit im Ausland dann als Witwe, die sie ja ohnehin war, mit ihrer Schwiegertochter zurückkehrt nach Israel. Und diese Rückkehr erregt Aufsehen in ihrem Dorf. Ruth 1, Vers 20, da sagt Ruth: Nennt mich nicht mehr Noomi, das heißt die Liebliche, sondern nennt mich Mara, das heißt die Bittere. Denn viel Bitteres hat der Allmächtige mir getan. Reich bin ich ausgezogen, aber mit leeren Händen hat der Herr mich heimkehren lassen. Warum nennt ihr mich Noomi, da doch der Herr gegen mich gesprochen und der Allmächtige mir Schlimmes angetan hat? Boah, merkt ihr, was da läuft? Die Frau ist wirklich bitter und traurig und zutiefst enttäuscht. Also was nun? Ist Gott schuld, wenn es mir so schlecht geht? Jede Enttäuschung offenbart dir auch etwas über dich selber. Wenn du bis über den Rand des Erträglichen in Anspannung bist und du dich fühlst wie bei diesem Höllenritt auf der Rasierklinge, den man gar nicht unbeschadet überstehen kann, dann blickst du auch in die Abgründe deiner eigenen Seele. Und du merkst Dinge an dir selber, die dir vorher gar nicht so richtig klar waren. Bei den ersten Vorbereitungen zu dieser Predigt habe ich gedacht, dass die Geschichte von Ruth wirklich der Referenztext zu diesem Thema ist. Denn sie erleidet Schicksalsschläge, ihr Lebenstraum platzt, sie wird enttäuscht, sie muss mit Bitterkeit klarkommen. Aber ein Schicksalsschlag, der einen von außen trifft, ist wirklich etwas Schicksalhaftes, das von außen kommt. Da kann man keine Schuldzuweisung machen gegenüber Menschen, die einem dieses oder jenes angetan haben. Schicksalsschlag ist da erstmal irgendwie neutral. Unser Thema aber ist ja doch, wenn Beziehungen zu Menschen wegbrechen. Was ist, wenn du von Menschen enttäuscht wirst? Dann hast du ein Gegenüber, wo du sagst, da, an dir hat es gelegen. Das ist ein Unterschied. Beziehungen brechen nicht einfach nur so schicksalhaft weg. Wenn das geschieht, haben die beteiligten Menschen immer irgendwie ihren Anteil an dem ganzen Geschehen. Und inzwischen haben wir ja gemerkt, ja, das hat auch was mit Erwartungen zu tun, die ich in diese Beziehung habe, gehabt habe. Kleines Beispiel. Ich gehe mal davon aus, dass ihr so klug seid und dass ihr eure Kinder nicht mit mehr oder weniger sanftem Druck dazu bringen wollt, dass die jetzt eure gescheiterten Lebensträume verwirklichen sollen. Ihr wisst ja, der klassische Beispiel ist immer, du hast gerne Klavier gespielt, wolltest gerne Berufsmusiker werden, aber hat irgendwie nicht geklappt, aber jetzt schickst du deine Tochter mit Macht in die Musikschule, damit sie die erfolgreiche Musikerin wird. Okay, kennt ihr das? Hoffentlich nicht. Es wäre nicht das erste Mal, wenn das so läuft. Das Kind will lieber Bauingenieur werden, kein Musiker. Lass es doch Bauingenieur werden. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen, aber wenn wir von Menschen enttäuscht und verletzt werden, so hat das früher oder später eben auch was mit Schuld zu tun, oder? Da kommen wir nicht drum herum. Wie kommt es dazu? Manchmal sind wir einfach nur so aneinander schuldig geworden. Das geschieht durch Missverständnisse, durch unausgesprochene Erwartungen, durch Unachtsamkeit, egal was. Vielleicht bist du eine Mimose und der andere ist eine Dampfwalze oder andersrum und schon treffen Charaktere aufeinander, die nicht so einfach miteinander klarkommen. Da sind Enttäuschungen vorprogrammiert. Vielleicht war auch Bosheit im Spiel. Da wollte dir jemand richtig eins reinwürgen. Er hat dich auf dem Kieker gehabt und hat es voll durchgezogen. Er mochte dich einfach nicht. Bosheit war im Spiel. Heimtücke, Missgunst, Hass. Vielleicht bist du das Opfer. Wer weiß, vielleicht warst du auch mal der Täter. Du konntest jemanden nicht leiden. Und zack ging die unselige Spirale los. Oder andersrum, deine Erwartungen wurden nicht erfüllt, die du an diese Menschen gehabt hast. Das hält man dem anderen vor. Unausgesprochen oder auch ausgesprochen. Egal, ob die Erwartungen jetzt berechtigt waren oder ob die übertrieben waren oder eben, wie gesagt, gar nicht ausgesprochen. Und ihr merkt schon, man kann dann noch einen Haufen mehr Beispiele erzählen. Also, was kann man da jetzt machen? Ich habe gesagt, ja, das hat auch was mit Vergebung zu tun. Ich glaube, das ist uns klar. Wir erinnern uns dann an diese Worte aus dem Vater Unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, wenn das mal immer so leicht wäre. Auch denen zu vergeben, die an mir schuldig geworden sind. Aber zuerst mal geht es darum, überhaupt erstmal neue Hoffnung zu gewinnen. Dass man sich diesem riesigen Berg und Wust von Schuld und Frust, dass man sich dem überhaupt erstmal zuwendet und guckt, was ist denn da eigentlich los? Habe ich den Mumm, mich da durchzuarbeiten? Oder denke ich von vornherein, meine Güte, das ist so ein hoffnungsloser Sisyphus-Job. Das klappt nie. Ich lasse das. Vielleicht hilft uns in dem Zusammenhang dieser Psalm 126, den wir gerade in der Schriftlesung gehört haben. Ich finde, der ist eine kleine Gebrauchsanleitung zu diesem Thema. In diesem Psalm ist nämlich die Rede von der Gefangenschaft Zions. Denkt bitte daran, dass auch Enttäuschung und Verletzung und Frust sich bei uns wie so ein Gefängnis auswirken, wie so ein Kasten, in dem man gefangen ist und wo man nicht so einfach rauskommt. Kennt ihr das auch? Aus dem Frust kommt man nicht so einfach raus. Enttäuschung nimmt einen gefangen. Psalm 126. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Und die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Das Erste. Gott will das Los der Gefangenen wenden. Das ist ganz wichtig. Das heißt nämlich, es ist der erklärte Wille Gottes, dass du nicht in diesem Gefängniskasten drin bleibst. Egal wie dieser Gefängniskasten bei dir heißt. Schuld, Enttäuschung, Frust, kaputte Beziehungen. Gott will, dass du aus diesem Gefängniskasten rauskommst. Er zerbricht den Käfig aus Frust, Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit. Er macht dir die Türe auf, dass du raus kannst. Er leitet dich in die Freiheit, zu der du wirklich von Gott berufen bist. Denn es heißt ja, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, er wird sie erlösen. Dann als Zweites, da waren wir wie Träumende. Also wenn du so mittendrin bist in diesem Käfig, dann kommt dir das, was ich gerade vorgestellt habe, vor wie ein Traum. Und du denkst, ja, schön wär's. Aber ich traue mich nicht, diesen Traum zu träumen. Kennt ihr das vielleicht auch? Du kannst es nicht fassen. Du traust dich kaum, diese Verheißung anzunehmen. Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Sollte Gott das wirklich tun? Ja. Nochmal zurück. Es ist der erklärte Wille Gottes, dass du rauskommst aus diesem Käfig. Er möchte dich freisetzen. Auch wenn es dir wie ein Traum vorkommt. Drittens, da war unser Mund voll Lachen. Ihr Lieben, das ist ernst gemeint. Wenn du das nämlich dann erstmal gemerkt hast, dass das ernst gemeint ist von Gott mit dieser Verheißung, dass du rauskommst aus dieser Gefangenschaft, aus diesem Frust, aus dieser Enttäuschung, dann kommt auch langsam die Freude durch. Manchmal musst du dich ein bisschen durcharbeiten, das stimmt. Aber wenn Gott der Herr die Gefangenen freisetzt, dann löst das einen regelrechten Jubelsturm aus. Dann gibt es kein Halten mehr. Dann ist Jauchzen, Singen, Tanzen, Jubeln, alles, was ihr wollt. Da war unser Mund voll Lachen. Und das bedeutet ganz praktisch, die Zeit der Bedrückung wird ein Ende haben. Es gibt wieder Grund, von Herzen zu lachen und fröhlich zu sein. Freude, Kraft, Mut, Zuversicht, allesamt sind auf dem Vormarsch. Der Mund wird voll mit Lachen. Wisst ihr, was dann passiert? Nummer 4. Die anderen sehen das. Das wird nicht verborgen bleiben. Im Text steht, unter den Völkern sagt man, der Herr hat Großes an ihnen getan. Sprich, dieses Wirken Gottes, dass er die Gefangenen freisetzt, dass die neu durchstarten können, das ist so deutlich und offensichtlich, dass es sogar die Außenstehenden sehen und merken, da passiert was. da ist jemand frei geworden, der lacht ja wieder. Der lacht ja wieder. Und die Leute merken, das hat Gott getan. Hätte der alleine nie geschafft, aber hey, Gott hat an diesem Menschen gewirkt. Gott hat an seinem Volk Israel gewirkt. Sie sind wieder frei. Das Volk Gottes hat sich nicht an eigenen Haaren aus dem Sumpf rausgezogen. Nein, woher denn? Gott hat das gemacht. Und es ist die Freude Gottes, die man bei ihnen erlebt. Wie wunderbar ist das denn? Und ihr Lieben, wisst ihr, dieses Zeugnis der Außenstehenden ist auch darum so wichtig, weil es das Wirken Gottes bestätigt gegenüber den eigenen Zweifeln und dem eigenen Kleinglauben, der manchmal da ist. Und auch gegenüber dem ungläubigen Geschwätz aus den eigenen Reihen. Wenn schon die anderen sagen, dass Gott an euch gewirkt hat, hallo? Das ist doch mal deutlich. Dann sollen wir das doch bitte schön auch dankbar annehmen. Dann darf ich das doch dankbar annehmen. Nummer 5. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Ist das ein gutes Wort? Jein. Ich stolpe über die erste Hälfte von dem Satz. Die mit Tränen säen. Also der ganze Vers ist eine super Verheißung, aber herausfordernd. Denn gesät wird immer auf Hoffnung. Ich stelle mir das so ganz klassisch klischeehaft vor. Ich habe das mal gesehen in der Landwirtschaft, da war so ein Bauer, der hatte so eine Schüssel vom Bauch und der lief mit dem Saatgut so über den Acker. Hatte so in seinem ganz bestimmten Rhythmus drauf und hat gesät. Nichts in der Maschine, er hat von Hand gesät. Der schmeißt das in den Dreck, weil er weiß, dass das wächst. Aber nicht schon nächste Woche, der muss erst im Herbst wiederkommen zum Ernten. Aber bis dahin schmeißt er den Samen in den Acker. Wenn ich unter Tränen säen muss, ist das eine reichlich harte Angelegenheit, okay? Dann habe ich mir das vielleicht vom Mund abgespart. Dann mache ich das wirklich auf Hoffnung, dass da was Gutes bei rauskommt. Aber ich weiß es vielleicht noch gar nicht so unbedingt. Das fällt richtig schwer. Will ich dann überhaupt noch aussäen, wenn ich die ganze Zeit heulen muss? Finde ich nicht so einfach. Warum säe ich denn trotzdem, obwohl ich heulen muss? Weil ich weiß, Gott wird segnen. Auf dem, was ich da investiere, liegt Gottes Segen. Es wird wachsen. Es wird zur Reife kommen. Es wird erntefähig werden. Und deswegen sät man auch mit Tränen. Aussehen ist mühsam. Aussaat ist eine Arbeit auf Hoffnung. Es braucht dann die Zeit zum Wachstum. Man muss bis zur Ernte warten. Und hey, auch die Ernte ist nochmal richtig Arbeit. Die Körner fliegen nicht von alleine in den Getreidesack, das muss man richtig erarbeiten. Aber zum Schluss werden wir mit Jubel ernten, weil Erntearbeit ist eine super Arbeit. Warum? Weil man da die Frucht und den Erfolg von Aussaat mit Tränen und von viel Ausdauer und Abwarten und Wachstum wirklich einholt. Erntearbeit ist eine schöne Arbeit. Vermutlich werden wir dann beim Anblick der Ernte wirklich wie Träumende sein und denken, ja, träume ich denn? Das hat Gott alles gewirkt und jetzt dürfen wir es heimbringen. Jetzt kommt die Ernte, jetzt ist der Erfolg da. Was für eine Gnade Gottes ist das? Da ist wirklich Ernte rangewachsen. Am Anfang, als ich mit Tränen gesät habe, hätte ich das nicht unbedingt gedacht. Gehofft, ja. Aber jetzt ist die Ernte da. Letztlich gilt das auch für zerbrochene und für verloren gegangene Beziehungen, dass wir aussäen auf Hoffnung. Selbst in Beziehungen, die verloren gegangen sind, die abgestorben sind, die sich erledigt haben. Es ist wie ein Gefängnis, wie ein Käfig, der uns gefangen hält. Und dieses Los der Gefangenschaft will Gott beenden. Bei mir, bei dir, bei jedem von uns können wir uns auch als Gemeinde angesprochen fühlen. Es lohnt sich, selbst in solche scheinbar aussichtslosen Beziehungen nochmal neu den Samen des Vertrauens auszusäen. Denn Gott gibt seinen Segen dazu und wir werden ernten. Amen.